Hallo, ich bin Stefan Fischerländer. Ich mache seit 25 Jahren SEO und seit einem Jahr versuche ich herauszufinden, was in der aktuellen LLM- und KI-getriebenen Welt SEO überhaupt noch ist.
OMT.
Von ja, völliger Zustimmung, genau das sehe ich auch so oder merke ich auch an mir, kamen Leute zu mir, bis hin natürlich zur völligen Ablehnung. Dass einer zu mir kam und sagt, Stefan, ich mag dir echt gerne, aber wenn du mir vorwirfst, ich würde mich verweigern, das ist schon ganz schön hart. Die Aussage hat die Menschen getroffen, das ist das, was ich auch bewirken wollte. Und natürlich ist es auch ein bisschen übertrieben. Aber ich sehe eben schon, dass wir noch viel zu sehr auf alte Metriken, auf alte Vorgehensweisen uns fokussieren.
OMT, der Marketing-Podcast von Mario Jung.
Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Stefan, du hast in einem Vortrag bei der Campix gesagt, dass SEOs gefangen seien zwischen TikTok, jetzt wird's spannend, und LLMs. Okay, das ist Thema Nummer eins momentan in der Szene. Wie bist du zu dieser These gerade da rund um TikTok gekommen?
Ja, ich habe einfach festgestellt, in meiner täglichen SEO-Arbeit und bei Gesprächen mit verschiedenen Menschen aus der Branche, dass eine große Verunsicherung herrscht. Und einmal natürlich das Thema LLM, ChatGPT etc., das ist klar. Aber bei der genaueren Betrachtung habe ich festgestellt, dass viele Probleme schon vorher entstanden sind, dass Websites verloren haben, nicht unbedingt, weil jetzt LLMs ihnen schon Traffic weggenommen haben oder weil andere besser waren, sondern weil Plattformen einfach gewachsen sind, angestiegen sind. Reddit ist das, was man da sicherlich am ehesten als SEO im Kopf hat, mit diesem krassen Sichtbarkeitsanstieg. Aber halt auch andere Plattformen wie TikTok, das mir selber als Nutzer völlig fremd ist, aber eben festgestellt bei der Recherche, dass da eine Konkurrenzsituation da ist, die ich vorher als SEO so auch gar nicht wahrgenommen habe. Wenn man sich aber genauer damit beschäftigt, stellt man eben fest, dass eigentlich genau das ist, wo SEOs momentan dazwischen hängen, zwischen dem Wachstum der LLMs und gleichzeitig einem Wachstum der Plattformen.
Ich find die These spannend, nicht ganz unerwartet schon, aber nicht so, dass wir noch nicht drüber geredet haben. Wir machen ja einmal im Monat diesen Sistrix SEO Talk bei uns auf der Plattform, wo wir auch User-Fragen beantworten unter anderem und uns mit den Topics aus dem jeweiligen Monat, was bei Google oder bei anderen Plattformen halt passiert, beschäftigen. Meistens ist es Google. Und ich kann auch frei raus sagen, aktuell ist es 85% AI-Overviews, AI-Mode und so weiter. Und da gehen auch fast alle Fragen rein von den Usern. Und dass das Thema aktuell pressiert, das oder die Leute vor allem auch abholt, ja. TikTok war so bei uns, wenn ich so die Vorträge Revue passieren lasse, unsere Clubtreffen und Konferenzen die letzten 1,5 Jahre, zwei oder dreimal auch Thema, dass TikTok ja auch eine Suche hat, die gerade von jüngeren Leuten genutzt wird. Aber dass das einen Einfluss auf Suchvolumina hat oder auch auf die Nutzung der Suchmaschinen, das wurde so noch nie Thema. Hast du mal ein Beispiel, wie junge Nutzer TikTok heute tatsächlich als Suchmaschine einsetzen?
Ja, ein Senior Vice President von Google hat bereits vor 3 Jahren ein Beispiel auf einer Podiumsdiskussion gebracht und irgendwie ist es damals komplett untergegangen. Und der hat gesagt, dass sie festgestellt haben bei ihren Recherchen, dass junge Menschen, wenn sie fürs Mittagessen einen Platz suchen, also wo sie denn hingehen wollen, zu 40% auf TikTok oder Insta gehen und nicht auf Yelp oder Google Maps oder ähnliches. Und ich bin ja selber wenig TikTok-affin und wenig Insta-affin. Deshalb hat mich das überrascht. Aber das zeigt halt eine Verschiebung dessen, wie gesucht und wie recherchiert wird. Und deshalb glaube ich auch, dass wir SEOs das noch nicht so wahrnehmen, weil das ja völlig außerhalb unseres Blickwinkels stattfindet, weil ja kein Website-Besuch dahinter stattfindet, weder bei uns noch bei einer Konkurrenz-Website, sondern es passiert halt in ganz anderen Systemen. Und deshalb haben wir das da, glaube ich, nicht so im Blick.
Das ist spannend. Tatsächlich, wenn ich jetzt mittlerweile Videos von jemandem suche, aber dann geht es in erster Linie um Videos, würde ich tatsächlich sogar mittlerweile eher auf TikTok gucken als auf YouTube. Das ist richtig. Ich erinnere mich an einen Urlaub auf Mallorca, wo ich eine Restaurant-Empfehlung haben wollte, habe ich auch tatsächlich mal auf TikTok gesucht, ein super Restaurant gefunden. Ansonsten würde ich im Restaurantbereich eher TripAdvisor nehmen. Die hast du jetzt gar nicht genannt, aber das wäre jetzt so bei mir die ersten, die ich ansteuern würde. Oder Google. Ja, das ist aber stimmt. TikTok hat geile Ergebnisse, vor allem da siehst du halt dann auch schon was und nicht nur Fotos, sondern auch ich meine, Live-Bild, bring es mal einen Punkt, bringt irgendwie auch noch ein besseres Gefühl, ein besseres Vertrauen, wie auch immer. Ja, TikTok, LLMs, um welche langfristigen Auswirkungen oder welche langfristigen Auswirkungen haben deiner Meinung nach, deiner Einschätzung nach LLMs auf das Suchverhalten? Also wir sehen ja jetzt schon sehr deutlich, dass Suchvolumen eigentlich schon relativ gleich bleibt, aber Klicks nach unten gehen. Was glaubst du, wo das noch hinführt?
Ja, ich glaube, dass das mittel- bis langfristig, oder sagen wir mittelfristig, weil langfristig irgendwas einzuschätzen in dem Bereich wäre völlig unseriös. Mittelfristig glaube ich, dass das zu einem kompletten Umbruch dessen führt, wie gesucht wird. Wir hatten in der ganzen Zeit, in der ich SEO überblicke, bis auf die wirklichen Anfangsjahre eigentlich so eine Situation one size fits all. Wenn du irgendwas gesucht hast, egal ob das Restaurant oder irgendein Fachartikel, ein Video, was auch immer, du bist halt zu Google gegangen und hast dort relativ gute Ergebnisse gefunden. Im Rahmen dessen, was man kannte und im Rahmen dessen, was halt technisch möglich war. Und über die LLMs ist jetzt so viel mehr möglich, dass sich dieses Verhalten einfach auffächern wird, dass es sich anpassen wird, dass es spezifischer werden wird. Weil der Nutzer, der in Google sucht, will ja nicht unbedingt eine Website finden. Diesen Use Case gibt es natürlich auch, aber der will ja in erster Linie sein Problem gelöst bekommen. Und wenn er mit den LLMs ein Werkzeug hat, das sein Problem, seine aktuelle Suchabsicht, wie wir es so gerne in SEO sagen, besser löst als eine Website, warum soll er dann irgendwie überhaupt das Ziel haben, auf eine Website zu gehen? Das ist ja nur unsere SEO-Perspektive, dass wir wollen, dass der bei uns landet. Der Nutzer selber will nicht unbedingt bei uns landen, der will das Problem, das er hat, gelöst bekommen.
Und am besten so schnell wie möglich.
Natürlich.
Mhm. Wie ist dein eigenes Suchverhalten? Siehst du da eine Veränderung?
Ich habe mir die Frage natürlich auch gestellt und gefühlt war ich der Meinung, ja, es hat sich was geändert. Nur wir wissen ja, wie wertvoll so ein Gefühl ist, nämlich meistens gar nicht wertvoll, zumindest dann nicht, wenn man es nicht irgendwie untermauern kann. Und habe dann festgestellt, dass mein Standardbrowser fleißig alles mitloggt. Seit über einem Jahr habe ich irgendwann mal auf den Browser eingestellt und konnte dann irgendwo versteckt in den Logdateien tatsächlich meine ganzen URLs, die ich aufgerufen habe, finden und habe mir die angeschaut und daraus ermitteln können, wie sich mein Suchverhalten quantitativ zumindest verändert hat. Und faszinierenderweise sehe ich auch bei mir innerhalb der Frist eines knappen Jahres einen Rückgang von 40%. Und das passt ja genau zu dem, was viele Websites, die zumindest informationsgetrieben sind, berichten, dass sie in dieser Größenordnung an Traffic verloren haben. Ich glaube, das ist zwar eher Zufall, aber ich sehe bei mir tatsächlich in meinen eigenen Logfiles einen Rückgang an Suchen um etwa 40%.
Okay. Spannend. Also wir sind ja zum Teil haben wir durch unser Magazin auch sehr viele informationsbasierte Suchen natürlich. Da haben wir auch massiv verloren. Komischerweise an Leads und sowas gar nicht. Also wir merken, umsatztechnisch sind wir weiter am Wachsen wie eigentlich zuvor auch. Da würde ich dir gleich gerne noch eine Folgefrage stellen. Insgesamt, ich habe momentan noch das Gefühl, ich bin jetzt nicht so tief im KI-Thema drin. Ich habe Mitarbeiter, die sich hier auch um Prozessoptimierung und so weiter kümmern natürlich und dann auch Agenten bauen und was da alles dazugehört. Ich erwische mich aber, wie ich so langsam auch immer mehr in das Thema reingehe, für bestimmte Suchen auch. Also keine Ahnung, ein ganz plattes, dummes Beispiel, den Tipp habe ich schon mal in irgendeiner anderen Folge gegeben. Wenn ich einen Gutscheincode suche, hätte ich früher gegoogelt, gebe ich jetzt bei ChatGPT ein, hast du einen Gutscheincode für mich für, was weiß ich, Zalando oder so. Vorhin war es was anderes. Und dann kriegt man halt eine ganze Liste an Gutscheincodes, die im Netz gefunden werden, ohne dass ich auf den Seiten suchen muss, irgendwas klicken muss, wie auch immer. Manchmal habe ich das Gefühl, man könnte es so ein bisschen mit Voice Search vergleichen. Wenn ich das Wetter abfrage, frage ich immer die Alexa. Wenn ich ein Hörspiel suche, frage ich die Alexa. Es gibt so bestimmte kleine Informationen, wo mir die Voice Search irgendwann mal den Google-Traffic weggenommen hat. Also, aber die richtig durchgesetzt hat sich es bei mir nicht. Also ich nutze das für bestimmte Cases, gerade wenn es irgendwie auch um die Kinder geht und so weiter. Aber also Hörspiele oder wie auch immer. Aber wenn ich tiefgründige Suchen gemacht habe, die habe ich ja nicht mit einer Alexa oder irgendeinem anderen Teil gemacht. Jetzt bei ChatGPT oder ich nutze eher Gemini. Also ich habe an Ostern eine komplette Reise damit geplant. Und das war schon geil. Also das war wirklich gut. Und im Nachgang war auch die Reise geil. Also es war wirklich, ich würde sagen, 99% so, wie ich es mir da auch dann erhofft habe, nachdem ich da mich beraten lassen habe. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich habe die mich ein bisschen besser kennen und hier mir regelmäßig auch zugucken. Die wissen, dass ich in den letzten 3 Jahren über 20 Kilo abgenommen habe. Bin aber selbst eigentlich zertifizierter Ernährungsberater. Ich habe alle Trainerscheine im Studio. Ich bin Fußballtrainer und so weiter. Und habe mir aber trotzdem mal mit ChatGPT einen kompletten Ernährungs- und Trainingsplan zusammengebaut, den ich dann auch mal wirklich 6 Wochen lang knallhart durchgezogen habe. Und ich hatte brutale Erfolge. Also, und das als ehemaliger Leistungssportler, der sich schon gut damit auskennt. Und das habe ich alles nicht über Google gemacht, aber damals gar nicht registriert, dass ich jetzt eigentlich Google gerade ersetze, aber weil es mir halt besser hingestellt wird. Finde ich total cool. Ich habe nie meine Browser-History ausgewertet oder sonst irgendwas gemacht. Finde ich jetzt ein bisschen nerdig, Stefan. Tut mir leid, aber das muss ich jetzt mal so sagen. Aber das kommt ungefähr hin. Also so 40%, wenn mich einer gefragt hätte, hätte ich gesagt, so ein Viertel bis 30% hätte ich wahrscheinlich bei mir auch ersetzt. Ist interessant. Und ich würde das auch gerne mal an die User mal weitergeben. Vielleicht machen wir sogar einen LinkedIn-Post, wenn die Folge mal online geht. Habt ihr das Gefühl, dass ihr wirklich auch in diesen Größen Google weniger benutzt? Weil die offiziellen Werte von Google sind ja, glaube ich, sogar so, dass sie weiter wachsen. Die Frage ist, ob das stimmt. Was ist deine Meinung?
Das ist ganz schwer einzuschätzen. Also ich bin bei allem, was Google aktuell kommuniziert, extrem vorsichtig. Ich glaube, als SEO hat man über Jahrzehnte gelernt, dass man das immer sein muss. Aber aktuell glaube ich noch weniger an dem, was Google sagt. Und man muss noch mehr zwischen den Zeilen lesen und noch mehr genau auf den Wortlaut achten, den sie benutzen, als das früher schon der Fall war.
Ja, das Thema ist spannend. Also ich mache da keinen Hehl draus. Das ist auch das, was momentan wir hatten bei Aufnahme. Das ist Donnerstag, der 2.10. Das wird irgendwann in 3-4 Wochen online sein. Wir hatten bei Aufnahme 2 Tage vorher ein Webinar zum Thema SEO mit Perplexity und so weiter und so fort. Das war das zweitbest gebuchte Webinar, das wir jemals hatten. Unser SEO-Talk, also ich glaube, wir hatten 1300 Anmeldungen oder sowas. Und das ist natürlich genial. Und das ist das Thema, was halt momentan noch wirklich alle berührt. Wir hatten am Freitag bei unserer Konferenz, nochmal, wie gesagt, bei Aufnahme, hatten wir 2 Keynotes. Einmal den Johannes Beuys, der sich auch mit dem Thema AI-Chatbots und sowas beschäftigt hat und da Millionen von Daten ausgewertet hat. Und das zweite, und da will ich jetzt eher drauf hinaus, die zweite Keynote hat der Herr Mario Fischer gemacht mit dem Titel Das Ende des Webs. Und jetzt erinnere ich mich so dumpf dran bei einem Campix-Vortrag, den ich zur Hälfte gehört habe, dann hatte ich leider einen Anruf und musste raus. Da ging es auch am Rande, irgendwie hast du es, glaube ich, auch erwähnt. Ich habe mir das aufgeschrieben damals. Du sagtest, das offene Web sei im Niedergang. Was verstehst du konkret unter dem offenen Web? Und woran machst du den Niedergang fest?
Also das offene Web ist für mich einfach dieses klassische Web, wie wir es kennen, wo du ganz einfach veröffentlichen kannst, wo du keinerlei Anmeldung zu irgendwas brauchst, wo du alles selber kontrollieren kannst, wo du nicht in irgendeiner Plattform gefangen, in irgendeinem Walled Garden bist, wie bei allen anderen Dingen, sondern wo du letztlich der Herr des Ganzen bist. Das ist für mich das klassische offene Web, das sich vor 25 bis 30 Jahren gegen die damals ja auch vorherrschenden Plattformen AOL oder noch früher CompuServe durchgesetzt hat. Das ist für mich das offene Web. Und den Niedergang mache ich einfach daran fest, dass ich sehe, wie die Menschen, die nicht diese Historie haben wie wir, die wir einfach von quasi klein auf, hätte ich fast gesagt, was natürlich nicht stimmt, daran gewöhnt sind, mit Google und mit Webseiten zu interagieren, damit umgehen, dass die, für die es eben nicht normal ist oder nicht so gelernt ist, dass man halt auf Google geht, um irgendwas zu finden. Und die deshalb viel offener sind für die Plattformen, dass die sehr gern zu diesen Plattformen gehen und somit das, was für mich immer völlig klar war, das Web ist das, was geil ist, das, was toll ist, was uns so vorangebracht hat und das wird nicht sterben, war immer meine Einschätzung. Und da bin ich eben weg, weil ich so viele Datenpunkte sehe, dass das für unsere Generation, die damit groß geworden ist, gilt, aber nicht für jüngere Generationen, für die das Web eher nur so ein Nebending ist. Und eine Statistik, die ich gefunden habe, die mich völlig erschüttert hat, ist Nutzungszeit auf dem Smartphone betrachtet, ausgewertet nach der Art und Weise, was genutzt wird. Und die Nutzung des Webs inklusive Websuche lag nach Nutzungszeit auf dem Smartphone bei 5 bis 10%. Da gibt es unterschiedliche Statistiken, mal so, mal so. und 2/3 Social und Entertainment, was ja spätestens bei TikTok oder YouTube so ein fließender Übergang ist.
Das heißt, die Leute bewegen sich eigentlich nur noch in Apps und geschlossenen Bereichen.
Genau. So ein immer größer werdenden Teil und lernen dort auch das, wofür wir das offene Web genutzt haben, das klassische Web genutzt haben, die Informationen da drin zu finden.
Ich habe irgendwann mal einen Vortrag von einem Kollegen gehört bei About You, der im E-Commerce-Bereich gesagt hat, der Gamechanger war eine App zu bauen, weil die Leute dann gefangen sind in der App theoretisch und man halt eine viel bessere Kommunikation hat. Ich bin sehr gespannt. Ich kann da heute noch nicht so viel zu sagen, aber wir haben tatsächlich jetzt letzten Freitag auch das erste Mal mit einer App die Konferenz gesteuert. Und von den 700 Leuten waren, die genaue Zahl habe ich nicht mehr im Kopf, knapp 450 haben sich, glaube ich, angemeldet. Das ist jetzt noch keine große Menge, aber das sind 450 Leute, mit denen wir theoretisch auch außerhalb der Events jetzt in Kommunikation treten können. Und das direkt auf den Handybildschirm. Also es ist natürlich eine sehr starke, enge Kommunikation darüber hinaus. Bei unserem Summit wird der zweite Aufschlag sein, wenn wir diese App massiv ausbauen, auch mit Matchmaking-Funktionen und so weiter, auch für die Werbepartner. Und die Überlegung ist natürlich dann in 2-3 Jahren oder 1-2 Jahren vielleicht sogar alles, was wir darstellen, nur noch über die App zu machen, oder nicht nur noch, aber auch über die App zu machen, dass man auch Webinare, auch Podcasts und so weiter theoretisch alles über die App abrufen kann. Und das Netz eigentlich gar nicht mehr gebraucht wird. Ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Gerade jetzt bei uns, wo wir Online-Marketer natürlich auch ein bisschen affiner für das Thema sind, aber per se, dass das ein Game-Changer ist. Ja, mich würde da auch mal so Statistiken von großen Nachrichtenportalen. Also ich bin jetzt sportaffin, Sport1. Jo, über die Berichterstattung kann man jetzt drüber streiten, aber wenn ich Sport1 aufmache, ich gucke das nur noch über die App, nicht mehr über die Webseite, habe ich gar keinen Bock drauf. Aber es gibt auch ganz viele Punkte, die gucke ich halt doch eher mir im Netz an. Also wenn ich dann doch mal ein bisschen mehr recherchieren muss. Zum Beispiel nutze ich noch ChatGPT noch gar nicht auf dem Handy. Das habe ich die App auch noch nicht runtergeladen. Weil das ist für mich dann etwas, wenn ich mir Zeit nehmen muss, dann gehe ich lieber an den PC. Das ist aber wahrscheinlich nur eine persönliche, subjektive Wahrnehmung. Muss man ein bisschen aufpassen. Ich finde das aber eine spannende These. Und ich habe mir den Vortrag von Mario leider nicht angucken können am Freitag. Bin froh, dass ich die Aufzeichnung habe. Aber mir wurde berichtet, dass das genau so ein bisschen in diese Richtung geschossen hat. Also das offene Web wird so gar nicht mehr genutzt. Die Leute werden immer eher in Mikrokosmen. Ich meine, in China sehen wir ja sehr gut, wie das mit WeChat heißt es, glaube ich, bei denen. Das ist ja größer als alles andere, was es gibt auf der Welt. Aber bei uns ist es so gut wie noch nicht angekommen. Aber ich habe, einer meiner besten Freunde hat eine chinesische Frau und die macht alles über WeChat. Alles. Von Bezahlen bis über Kommunikation, bis über Social Media. Das ist wie ein eigenes Internet. Das finde ich total spannend. Hey, nicht erschrecken. Wir machen weiter mit einer kleinen Werbepause. Suchst du aktuell nach einer Agentur? Vielleicht planst du ja gerade einen Relaunch deiner Webseite. Oder du möchtest deine aktuelle Strategie mal auf den Prüfstand stellen. Oder du möchtest die Potenziale des Online-Marketings endlich auch für dein Unternehmen nutzen. Mit SEO beginnen. Oder Anzeigen bei Google schalten. Was auch immer. Der OMT arbeitet mit über 500 Agenturen und Freelancern zusammen und kann die perfekt auf dich passende Agentur finden und an dich vermitteln. Genau das Gleiche machen wir schon seit mehreren Jahren. Und die vermittelten Kunden bewerten ihre Agenturen bei uns, sodass wir einen sehr guten Überblick haben über die aktuelle Agenturwelt da draußen. Und das setzen wir jetzt für dich ein. Komm zu uns, du findest uns auf der Webseite oben in der Navigation unter www.omt.de oder schau mal hier in die Shownotes, dort ist auch ein Link, der direkt auf den Agenturfinder führt. Werbepause ist zu Ende und jetzt geht es weiter mit den eigentlichen Inhalten. Wie siehst du denn den Zusammenhang oder den Einfluss von Plattformen wie TikTok, Instagram und KI-gesteuerten Assistenten direkt darauf? Also du hast eben schon ein bisschen was dazu gesagt, aber glaubst du, das geht da noch weiter oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich glaube, dass es ganz viele Gründe für Nutzer geben wird, in diese Plattformen reinzugehen, da drin zu bleiben. Da gibt es ja Login-Effekte, es gibt Netzwerkeffekte. Und ein Effekt, der für uns SEOs, glaube ich, sehr wichtig ist, ist, dass die Nutzung einer App, die Nutzung einer Plattform viel, viel einfacher ist, als das Gleiche im offenen Web zu erwähnen. Du hast vorhin von deiner Reiseplanung berichtet. wenn ich im Web so eine Reiseplanung mache, wie läuft denn das heutzutage ab? Du fängst an zu suchen, Urlaub Italien oder irgend sowas Allgemeines. Bekommst ein paar Websites, klickst auf die erste Website, dann kriegst du erstmal ein blödes Cookie-Banner. Hast du das weggeklickt, nach einer halben Minute kommt ein Newsletter-Banner, das du wegklicken musst. Dann musst du dich auf der Website zurechtfinden, irgendwo zwischen der ganzen Werbung ist der Content. Dann hast du dich da ein bisschen eingelesen, hast natürlich viel mehr zusätzliche Detailfragen, die du wieder in Google stellst, wo du andere Seiten bekommst, wo das Spiel wieder von vorn losgeht. Cookie-Banner, Newsletter-Banner, Werbung und Inhalt unterscheiden. Und so geht das die ganze Zeit dahin. Und das ist ja viel einfacher, wenn ich das auf Pinterest mache, auf TikTok mache, auf Insta mache oder halt in einem ChatGPT oder Gemini, wo ich in einem Interface bleibe, wo ich weiß, wo was steht, wo ich das einfach gewöhnt bin, wo ich es verstehe, was da passiert. Und für mich ist das ein bisschen so, wie oder warum wir alle sehr gern, wenn wir unterwegs sind, schnell mal zu McDonald's gehen, weil wir wissen, was dort passiert, weil wir wissen, was es gibt. Es muss nicht besonders gut sein, aber wir wissen, dass das in Passau genauso ist wie in Berlin, was da geboten wird. Und es ist immer gleich, es ist immer einfach. Ich weiß, wie ich es bestellen kann und bin nicht damit beschäftigt, herauszufinden, was gibt's denn da auf der Speisekarte von dem Gasthaus sowieso oder dem Restaurant sowieso. Mhm.
Bin auch sehr, sehr gespannt. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ja vom Herzen her auch SEO. Das war neben Social Media so das, wo ich 2007 mit eingestiegen bin. Also ich glaube, lange nach dir gefühlt. Weil seitdem ich lerne, sehe ich deinen Namen auf irgendwelchen Konferenzen. Aber worauf ich hinaus will, ist, es ist das erste Mal jetzt mit den AI-Overviews, weniger wegen TikTok und Co., dass ich das Gefühl habe, hier passiert etwas für uns SEOs, was vielleicht nicht mehr SEO wird immer weitergehen und so weiter und so fort rechtfertigt. In unseren Sysrix SEO Talks, die wir da machen, heißt das immer, ja, du musst trotzdem die gleiche Arbeit weitermachen, damit du auch bei den LLMs gefunden wirst, dass technisch alles sauber ist und so. Das stimmt auch alles. Was wir aber nicht von der Hand nehmen können, ist natürlich, dass bei informationsgetriebenen Plattformen der Traffic runtergeht. Dann vielleicht auch dementsprechend die Sinnhaftigkeit, weiter guten Content zu produzieren. Und da kriege ich jetzt natürlich als jemand, der ein bisschen Insiderwissen in Form von, ich beschäftige mich damit, hat ein bisschen Angst. Wenn ich mir jetzt so eine Serie, also mir geht es jetzt gar nicht um Horror-Szenarien à la Terminator, mir geht es eher um so Sachen wie, ich plane wieder eine Thailand-Reise und kriege halt nur Standardsachen über die LLMs zugespielt. Das kann ich vielleicht noch beurteilen, weil ich auch weiß, wie diese Dinger, ich weiß nicht genau, wie sie funktionieren, aber ungefähr, also das, was wir Online-Marketer halt so wissen. Aber die Leute, die das ja in erster Linie nutzen, sind ja Leute, die nicht mal das im Blick haben und das als das, genauso wie wir immer gesagt haben, Google ist das, was die Wahrheit sagt, was ja totaler Bullshit war, ist das ja jetzt bei den LLMs noch viel schlimmer, weil es ja im Endeffekt eine Standardisierung von Inhalten ist, wenn man das so sehen kann. Und dann ist natürlich für mich die Angst da, wo führt das hin? Auch was neuen Content angeht, ich rede von richtig qualitativen, guten Content und nicht den KI-Müllbergen, die jetzt da draußen produziert werden, sondern qualitativ langfristig guten Inhalt. Und wo, und da würde ich gerne jetzt voll mit dir richtig reingehen, wie sieht denn die Rolle der SEOs jetzt aus, beziehungsweise wo führt das für uns hin? Müssen wir uns vielleicht auch davon verabschieden, dass SEO den Stellenwert hat wie früher? Ich habe jetzt viele Fragen gestellt. Ich würde sagen, wir fangen ganz anders an. Du hast in deinem Vortrag gesagt, wir SEOs verweigern den Wandel. Zumindest kann ich mich an so eine ähnliche Aussage, es müsste plus minus gewesen sein, erinnern. Mich würde interessieren, was für eine Reaktion hast du darauf bekommen? Ich kann es mir ungefähr vorstellen, aber ich würde es gerne von dir hören. Und dann will ich mit dir darüber reden, was du denkst, was das für uns bedeutet.
Ja, ich habe im Prinzip genau das gesagt. Wir SEO verweigern uns. Es war auch auf der Folie ein Pferd, das vor einem Hindernis verweigert.
Schon wieder so lange her, weißt du, dass ich das nur noch...
Ja, du musstest ja auch telefonieren, hast du gerade gesagt. Die Reaktionen waren, ich glaube, das waren die intensivsten Reaktionen, die ich jemals auf dem Vortrag bekommen habe. Und ich mache ja doch schon seit ein paar Jahren Vorträge. Von, ja, völliger Zustimmung, genau das sehe ich auch so. Oder merke ich auch an mir, kamen Leute zu mir, bis hin natürlich zur völligen Ablehnung, dass einer zu mir kam und sagt, Stefan, ich mag dir echt gerne, aber wenn du mir vorwirfst, ich würde mich verweigern, das ist schon ganz schön hart. Die Aussage hat die Menschen getroffen, das ist das, was ich auch bewirken wollte. Und natürlich ist es auch ein bisschen übertrieben. Aber ich sehe eben schon, dass wir noch viel zu sehr auf alte Metriken, auf alte Vorgehensweisen uns fokussieren, weil wir, ich glaube, das ist so ein wesentlicher Grund, warum das passiert, einfach über die lange Zeit oft gehört haben, SEO ist tot. Du hast es ja jetzt auch gerade so zwischen den Zeilen angedeutet. Und es hat nie gestimmt. Und ganz viele von uns haben auch damals schon einmal gesagt, ne, das ist Quatsch. Also ich glaube, ich habe nie irgendwo gesagt, SEO ist tot. Aber jetzt habe ich tatsächlich auch, ich will nicht sagen Angst davor, aber die Problematik sehe ich, dass es zumindest so, wie wir es bisher gemacht haben, langfristig nicht mal gut funktionieren wird.
Ich finde das spannend, dass das aus deinem Mund kommt, weil, wie gesagt, wir kennen uns jetzt persönlich nicht gut, kann man, glaube ich, mal hier offen sagen. Das ist eigentlich das erste Mal, dass wir so richtig hier in dem Podcast miteinander sprechen, aber nichtsdestotrotz habe ich schon viele Vorträge von dir gehört und ich weiß, dass viele eine hohe Meinung von dir haben und dementsprechend ist das spannend, weil diese Diskussion führe ich tatsächlich auch, wir hatten jetzt vergangenen Donnerstag, wie gesagt, immer bei Aufnahme, unseren Agency Day. Da waren wieder 180 Teilnehmer, alles Agenturentscheider, Besitzer oder bei großen Agenturen Head-Offs. Und da kam die Diskussion ja natürlich so, wir hatten keinen Vortrag dazu, aber wir hatten die Diskussion natürlich am Rande. Was bedeutet das für SEO? Müssen wir uns aufstellen? Und es waren auch anders aufstellen. Und es waren natürlich auch ein paar SEO-Boutiquen da, also welche, die nur SEO anbieten. Und da merkt man natürlich auch ein bisschen diese Ablehnung nach dem Motto, nee, wir haben weiter Daseinsberechtigung und so weiter. Natürlich ist es auch ein gewisser Schutzmechanismus, der da eintritt. Ich glaube auch, dass die besagten Personen, ohne jetzt Namen zu nennen, schon erkannt haben, dass sie sich jetzt hier auf neue Gegebenheiten einstellen. Und da kommen auch gerne mal so Aussagen wie, SEO ist ja nicht nur Google und so. Also ich meine, LLM-Optimierung, nennen wir es mal so, betrifft ja dann auch andere Plattformen. Aber am Ende, bringen wir es mal auf den Punkt, wenn wir uns wirklich SEOs hinterfragen, haben wir mit 2,5 Augen immer auf Google geguckt. Und das verändert sich tatsächlich ein bisschen. Und wir werden sehen. Ich meine, lass doch mal über den Tellerrand hinausschauen zu den SEAs. Da haben wir jetzt einen Vortrag bei der Konferenz gehabt zum Thema Facebook-Ads, wo dann klipp und klar schon gesagt wird, Zielgruppen, braucht ihr euch keine Gedanken mehr zuzumachen, das macht alles die KI. Und das kommt aus einem Mund von Thomas Bessmer, der bei Hutter Consulting, sage ich mal, einer der führenden Agenturen in dem Bereich ist. Also der nicht mal sagt, hier, dafür müsst ihr noch Geld ausgeben. Nein, damit müsst ihr euch einfach nicht mehr beschäftigen. Und ich glaube, dass wir SEOs uns auch in eine Richtung entwickeln, dass es einfach Dinge gibt, mit denen wir uns nicht mehr beschäftigen müssen auf Dauer. Und ich befürchte, gerade im informationsgetriebenen Bereich, und das halte ich auch für schwierig, dass der Content darunter fallen wird, bis zum bestimmten Teil. Und da kann ich mir nicht, oder das ist in meiner Fantasie noch nicht drin, versperre ich mich davor vielleicht. Ich will mir nicht ausmalen, was das für die gesamte Menschheit bedeutet, wenn weniger guter Content produziert wird. Ja, wir SEOs haben auch viel Scheiße produziert. Aber Google war eigentlich mittlerweile sehr gut darin, die Scheiße ein bisschen runter zu priorisieren und das richtig gute Zeug nach oben zu priorisieren. Immer noch nicht perfekt, aber viel besser als vor 10 Jahren. Und wenn das jetzt nicht mehr kommt, davor habe ich Sorge. Also, das ist meine Ansicht auf die Dinge. Mich würde deine wirklich sehr interessieren.
Ja, du hast ja zwei komplett unterschiedliche Ebenen angesprochen. Bleiben wir bei dem letzten Punkt. Was heißt das gesellschaftspolitisch? Und da bin ich völlig bei dir. Das ist eine höchst problematische Entwicklung bei den LLMs als auch bei den Plattformen, weil damit Inhalte, die in den Plattformen sind, der Kontrolle der jeweiligen Inhaber komplett unterliegen. X beziehungsweise Twitter ist ja das Extrembeispiel dafür, was da passieren kann. Das ist ein Problem und natürlich ein Riesenproblem in den LLMs, wenn die LLMs die Geschäftsmodelle derjenigen kaputt machen, die guten Content erstellen. Die Frage ist, wie viel guten Content und zu welchem Anteil ist denn tatsächlich in letzter Zeit, also in der Vor-KI-Zeit, erstellt worden überhaupt? Du hast das ja gerade ganz deutlich gesagt, dass wir SEOs durchaus auch für manch weniger guten Inhalt verantwortlich waren. Ich kann es ehrlich gesagt überhaupt nicht einschätzen, welcher Anteil das war. Ich sehe aber auch Schwierigkeiten darin, da jetzt Geschäftsmodelle zu entwickeln für sehr gute Inhalte, qualitativ hochwertige Inhalte, die immer noch funktionieren können. Das wird extrem spannend und da sehe ich auch ein Riesenproblem auf uns zukommen, dass die LLMs womöglich dazu führen, dass alles auf so eine langweilige Basis runternivelliert wird. Aber gleichzeitig könnte das ja auch wieder Chancen bieten, dass man nicht mehr den normalen Content und ein bisschen besser als den normalen Content anbietet, sondern richtigen Top-Content in ganz spezifischen Nischen, sich dann auch sparen kann, dieses ganze übliche Blabla, das man immer schreiben und erzeugen musste, zu produzieren und sich auf die richtig guten Dinge fokussieren kann, die es sonst im Web halt nicht gibt und die deshalb das LLM auch nicht liefern kann und auch in Zukunft nicht liefern können wird.
Ist halt die Frage, ob dann ohne den Traffic, also sprich ohne Klick, wie hieß es früher, Zero-Click-Searches, also wenn das alles schon in LLMs oder auch auf Google jetzt im AI-Mode, wenn er dann auch nach Deutschland kommt, beantwortet wird, ob dann der Benefit der Content-Ersteller noch groß genug ist, weil mein Rand Fishkin hat, glaube ich, bei der SMX gesagt, da war ich nicht, aber das wurde mir überliefert, SEO wird mehr zum Branding-Kanal. Ja, richtig, aber am Ende streiten wir uns und wir SEOs haben auch oft als Grund angeführt, Branding kann man halt nicht messen. Oder nur sehr schwer messen. Und welchen Wert hat das denn und so weiter und so fort. Und jetzt rutschen wir als SEOs in das Branding-Budget, theoretisch, perspektivisch, und prompt müssen wir auch unsere Argumentation ändern, wenn wir unsere Aufträge behalten wollen, was uns vielleicht auch selbst widerspricht. Also das ist etwas, ich glaube, das könnte man auch stundenlang kontrovers diskutieren, aber wir sollten es vielleicht auch tun. Also nicht jetzt wir beide, aber per se. Deswegen habe ich ja auch mit Johannes zusammen diesen SEO-Talk gegründet, weil wir Monat für Monat eigentlich tiefer da reingehen wollen und auch die Unsicherheiten der User auch versuchen zu beantworten. Und wir können es ja auch nur versuchen, ne? Also ja, dank Johannes haben wir Daten ohne Ende, aber am Ende macht Google einmal so und wir wissen überhaupt nicht, was passiert ist. Und das ist schon eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Karl Kratz, wirst du auch gut kennen, hat irgendwann mal gesagt, verlasst euch nicht so sehr auf Google. Dass er recht hatte, wussten wir alle. Jetzt wird es vielleicht auch gerade sehr deutlich für viele, noch deutlicher als nach jedem Update, was vorher passiert ist, wo ja auch der ein oder andere schon mal eine Ohrschelle bekommen hat. Was ist denn deine Meinung, wie wir SEOs uns jetzt dringendst auf diesen Umbruch einstellen sollten?
Also wir sollten als allererstes natürlich akzeptieren, dass dieser Umbruch da ist, dass dieser Umbruch auch gerade erst begonnen hat und noch viel dramatischer werden wird, als es derzeit aussieht. Es wird alles auf den Kopf stellen, wie wir glauben, dass dieses ganze Ding funktioniert. Das ist das Erste, sich einfach da ehrlich zu machen, zu sagen, ja, da wird sich ganz viel ändern und nicht zu versuchen zu sagen, ja, wir haben das ja bisher eigentlich auch schon gemacht. Natürlich gibt es da Aspekte davon, aber das, was künftig gebraucht wird, ist halt ganz etwas anderes als das, was wir bisher gebraucht haben. Und für das Erste, wovon wir uns, glaube ich, trennen müssen, ist Web-Traffic oder Google-Traffic als zentrale Kennzahl für uns zu nutzen.
Hast du eine Alternative?
Nein, also ganz ehrlich, nein. Und eigentlich, also ich glaube, wir müssen damit leben, dass es das so nicht mehr geben wird, wie wir es bisher gekannt haben. Natürlich wird es noch Google-Traffic geben auf unseren Websites, aber das wird ein viel kleinerer Teil sein und das kann nicht unsere zentrale Maßzahl sein. Hätte es eigentlich auch die letzten 10 oder 15 Jahre schon nicht sein sollen, weil ja viel wichtiger ist, wie mein Geschäft hinterher funktioniert. Aber egal, mit welchem Kunden ich in dieser Zeit zu tun hatte, wir haben immer darüber gesprochen, was wichtig ist, welche Zahlen jemand, also welches Geschäftsmodell, welche Zahlen man dafür erheben kann, Umsätze und das alles ist entscheidend. Aber im Endeffekt ist immer darüber diskutiert worden, Stefan, aber warum ist denn da der Traffic nicht so gestiegen, wie wir das gerne gehabt hätten? Also es ist am Schluss immer irgendwo mal direkt, also meistens direkt, manchmal indirekt, immer nur über den Google-Traffic gesprochen worden.
Hast du das Gefühl, dass wir Online-Markter uns in einem Hamsterrad bewegen? Also ich will dir einen Grund sagen, warum ich das jetzt sage. Jetzt haben wir SEOs, uns bricht ein Kanal weg. Ich habe jetzt so überlegt, was würde ich denn antworten, wenn du mir jetzt die Frage, oder anders, ich wollte dir eigentlich jetzt dazu sagen, wenn ich mal ein Insight vom OMT raushauen soll, ich habe intern die SEO-Budgets erstmal weggenommen und setze sie momentan in einen anderen Kanal. Ich bin nur ganz offen, ich nenne ihn auch. Das ist bei uns Partnermanagement. Also unser Summit, der jetzt stattfindet im März, das haben wir jetzt hoffentlich schon alle mitbekommen. Wir leben extrem von Medienpartnerschaften. Warum? Weil wir uns ein Konzept überlegt haben, wie wir ganz gezielt Entscheider über Medienpartnerschaften auf unser Event holen. Am Ende ist meine Währung E-Mail-Adressen. Tatsächlich ist das meine Währung. Ich habe auch SEO schon immer so betrieben, dass ich über Webinare und so weiter, über Content eingebundene Webinare, E-Books, E-Mail-Adressen eingesammelt habe. Wenn ich jetzt aber überlege, dass ich meine, war es der 28.05.2018 oder 25.05., als DSGVO auf den Markt kam, ich weiß noch, wie viele E-Mails ich bekommen habe. Ich soll doch mal bestätigen, dass ich in diesem Newsletter bleibe und wie viele sogar ihre Newsletter kaputt gemacht haben, weil sie keine Ahnung davon hatten, wie man damit umgehen soll jetzt in der rechtlichen Situation. Deswegen Hamsterrad. Jetzt, ich würde sagen, die Owned Media, also eine gute Webseite, ja, mit Abstrichen, aber vor allem ein E-Mail-Verteiler ist echtes Gold aktuell. Jetzt kam aber vor 7 Jahren, ja, waren wir mal in der Situation, boah, zum Glück sind wir auf Social Media gut aufgestellt, zum Glück haben wir gutes SEO gemacht, weil die E-Mails brechen jetzt weg. Ich habe wirklich das Gefühl, dass wir in so einem Zyklus alle 10 Jahre stecken, wo jeder Online-Marketing-Kanal eine gewisse Disruption erleidet, teils aus Unwissenheit, teils, weil es wirklich berechtigt ist, wie jetzt bei den AI-Overviews, und dass wir uns da immer wieder neu erfinden müssen und in so ein Hamsterrad reingehen. Und das alleine, weil ich dich eben gefragt habe, wie sollen wir SEOs mit der Umstellung eingehen, erstmal zu realisieren, dass es so ist und das zu akzeptieren, dass es so ist, jetzt im Bereich SEO, aber vielleicht damals noch bei E-Mail. Wie stehst du dazu?
Ja, darüber denke ich tatsächlich im Prinzip das letzte halbe oder ganze Jahr eigentlich schon nach. Ich habe da wahrlich kein Patentrezept dafür. Ich glaube, das kann derzeit niemand haben. Meine E-Mail-Adressensammlung ist schon lange vor der DSGVO-Einführung weggebrochen. Ich hatte ja, die Älteren erinnern sich noch, nie hat der Spruch so gut gepasst wie hier, dass ich ein gut besuchtes Suchmaschinenforum, SEO-Forum hatte. Und ich hatte dazu auch ein Newsletter mit 5.000 bis 10.000 E-Mail-Adressen. Aber wie hat man halt das 2.000, da habe ich damit gestartet, gemacht? Ja, ganz simpel gesammelt, Single Opt-in, also kein Double Opt-in. Und damit sind meine E-Mail-Adressen da schon vor 20 Jahren weggebrochen. Deshalb bestätigt es voll deine These, die Disruption gibt es da ständig. Deshalb ist es für mich auch so wichtig, dass wir da nach vorne schauen. Und es ist eigentlich unglaublich, dass wir jetzt 25 Jahre lang mit Google SEO so eine stabile Situation hatten. Das ist ein Vierteljahrhundert Stabilität in diesem unglaublich volatilen Markt. Und jetzt passiert halt zum ersten Mal so ein größerer Umbruch, wo auch dieser Anker SEO betroffen ist. Und das ist das, was, glaube ich, ganz viele die Schwierigkeiten macht, auch mir diese Schwierigkeiten macht. Deshalb denke ich so viel drüber nach und habe ja wahrlich keine Rezepte dafür, sondern es sind ja auch alles, was ich sage, einfach nur Einschätzungen. Ich versuche viel drüber zu lesen und nachzudenken und mit meinen Erfahrungen rückzukoppeln. Aber wie wir da umgehen können perfekt, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, wir müssen uns als SEOs klar sein, dass wir uns einfach viel breiter aufstellen müssen und dass das dann eigentlich auch nicht mehr SEO heißen kann, weil SEO ist das, was wir jetzt 25 Jahre lang den Menschen gesagt haben, was SEO ist. Zu optimieren, dass du in Google aus Google viel Traffic bekommst, mit all diesen taktischen Spielereien. Künftig wird es viel mehr, ja, strategische Online-Kommunikation sein, wo dieser Kanal Google-Traffic für einzelne Themen, für einzelne Aspekte sicherlich auch eine Rolle spielen wird. Wo wir uns bewusst sein müssen, dass unsere Websites eine andere Rolle haben werden, weil das ja alles, was zu uns noch auf die Websites kommt an Besuchern, vorgefiltert ist durch die KI-Suchen, also Overview oder AI-Mode oder was auch immer. Das heißt, diese Basic-Infos auf den Websites brauchen wir vielleicht noch, damit wir halt die KIs entsprechend füttern können. Aber dann müssen wir viel stärker vertiefte Inhalte, spezifische Inhalte anbieten, Inhalte, die andere wirklich nicht haben können, weil das unser eigenes Fachwissen, unser eigenes detailliertes Wissen ist. In die Richtung müssen wir denken und diese ganzen Kanäle müssen wir zusammendenken, von den Plattformen, über die wir anfangs gesprochen haben, über den sicherlich nach wie vor stattfindenden klassischen Web- oder SEO-Traffic, bis hin auch zu dem, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, alles, was rund um KI-Agenten halt passiert, was um API-Schnittstellen, wie Systeme untereinander kommunizieren werden und unsere Daten wir dafür bereitstellen, MCP-Schnittstellen, um konkrete Infos an die LLMs zu geben. Das alles sind Spielfelder für die Menschen, die bisher als SEOs gearbeitet haben, die da auch Kompetenzen haben im Umgang mit Daten, im Umgang mit Technik, im Umgang mit Stakeholdern, weil es auch wieder so ein Schnittstellenthema ist, wie SEO ist, nur in einem viel größeren und viel strategischeren Rahmen.
Spannend. Könnte ich mit dir stundenlang drüber philosophieren. Ich muss mit ein bisschen Blick auf die Uhr mal gucken. Ich habe noch ein paar Fragen. Wahrscheinlich kann ich sie nicht mehr alle stellen, aber Hand aufs Herz, verschwindet SEO als Disziplin? Also ist es jetzt wirklich tot oder transformiert es sich nur?
Ja, wenn es sich richtig transformiert, ist eigentlich auch nichts mehr von dem übrig, was SEO mehr ausgemacht hat. Viele Kompetenzen werden wir noch brauchen aus dem SEO-Bereich. Und natürlich, dieser Übergang wird auch, der passiert ja nicht von heute auf morgen. Und wir haben Kunden, denen wir das vielleicht erzählen, was passiert, die das aber nicht hören wollen. Und die halt weiterhin noch auf das Thema setzen. Das heißt, rein taktisch, glaube ich, kann man noch über etliche Jahre mit SEO gut leben und gut was machen. Wenn man halt Lust drauf hat, das zu machen, von dem man weiß, dass es nicht mehr diese Relevanz haben wird, die es vielleicht in der Vergangenheit gehabt hat. Deshalb ist SEO tot. Mir fällt, du siehst, wie ich da rumeiere, das ist sehr schwer, diesen Satz auszusprechen. Aber es geht wirklich in diese Richtung.
Du sprichst mir aus meinem Herz und ich muss dir sagen, ich habe ja bist nicht der Erste, mit dem ich darüber rede. Der Erste im Podcast tatsächlich, ich habe es in den Talks mal ab und zu so erwähnt, in welche Richtung ich denke. Ich sehe es wirklich sehr, sehr ähnlich wie du. Ich eier auch rum, ich will mich nicht so richtig festlegen. Ich habe aber tatsächlich große Bedenken, dass das stark an Relevanz verlieren wird, was da gerade passiert. Und ja, die Reaktionen sind wirklich unterschiedlich. Und teilweise das hätte ich von dir nie gedacht, dass du so über SEO redest, bis hin zu... Wow, realistische Einschätzung. Das Schöne ist, wenn wir beide jetzt drüber reden, kann uns erstmal keiner dazwischen reden. Das ist schon mal sehr gut. Für die jetzt zuhören, ihr könnt euch natürlich gerne eure Meinung äußern. Ich könnte jetzt sagen, ihr könnt auch richtig gegen uns abledern, weil es gibt mehr Reichweite auf den Social Media. Aber ihr wisst, wie ich es meine. Hätte man vor 6, 7 Jahren gesagt, wow, ich würde gern SEO werden. Also einer kommt zu mir, macht ein Praktikum in der Agentur, bei uns beim OMT oder wie auch immer. Hätte ich gesagt, boah, geil, zukunftsträchtiger Markt, geh da rein, super. Wie wäre denn heute deine Empfehlung für einen jungen Marketer, wenn der heute in SEO einsteigen will? Würdest du ihm A noch sagen, mach das, B, wenn er es macht, weil du sagst ja, ein paar Jahre kann das noch gut funktionieren. Oder anders, du hast vorhin gesagt, Skills aus dem SEO werden später noch benötigt. Welche Skills sollten sie sich dann unbedingt jetzt als erstes aneignen?
In den SEO, also direkt jetzt in die klassische SEO-Rolle einzusteigen, würde ich niemandem mehr empfehlen. Es hängt natürlich wie immer von ganz vielen Faktoren ab, in welchem Umfeld ist das. Bin ich eine Agentur, wo ich ja eigentlich nur Prompt-Ingenieur bin, um Texte zu befüllen, um halt das Pferd noch ein bisschen weiter zu reiten, dann würde ich es erst ganz bestimmt nicht empfehlen. Wenn ich aber irgendwo in eine Rolle reinkäme, wo ich schon grundsätzlich strategischer arbeiten kann, dann kann das ein guter Startpunkt sein für das, was in Zukunft gebraucht wird. Und was gebraucht wird, sind, glaube ich, Dinge wie Datenkompetenz und Technikkompetenz. Datenkompetenz vor allem deshalb, weil die Schnittstellen entscheidend sein werden. Wir haben Agenten ein bisschen angesprochen, die brauchen Schnittstellen, die brauchen APIs, mit denen die Systeme untereinander kommunizieren können. Diese APIs müssen ja sinnvoll mit Daten bestückt werden. Und das ist eine Herausforderung, die wir SEOs eigentlich, wenn wir es richtig gemacht haben, immer schon hatten, zu schauen, welche Assets, welche Informationshappen hat denn unser Kunde und wie kann er die sinnvoll bereitstellen. Bisher war die Schnittstelle quasi die Weboberfläche, die normale Website. Künftig wird diese Schnittstelle immer mehr die API sein, immer mehr das sein, worauf Agenten zugreifen oder MCP drauf zugreift. Das werden wir ganz stark brauchen. Technikkompetenz, ganz simple Dinge wie unsere Website muss künftig gerade von wenig tollen Crawlern auch gut besucht werden können. Google hat ja unglaublich viel gelernt, wie sie Websites mit dem ganzen JavaScript-Gedöns ordentlich crawlen und bewerten können. Viele LLMs greifen zum Beispiel auf den Common Crawl zu, der diese ganzen Spezifika natürlich nicht hat. Und für diese simplen Crawler muss aber unsere Website in einer LLM-dominierten Welt auch gut zugänglich sein. Das heißt, da hätten wir durchaus auch eine technische Herausforderung an der Stelle. Und wir haben als SEO auch immer eine Rolle gehabt, dass wir sehr schnell in neue Technologien uns einarbeiten mussten und oft dann auch wirklich gut konnten, weil Google einfach schnell was Neues verlangt hat. Und diese Herausforderung wird in den nächsten Jahren ganz zentral werden, dass man ganz schnell sich an was Neues einarbeiten muss. Jetzt vor ein paar Tagen hat ChatGPT den Instant Checkout eingeführt, mit dem in den USA zumindest über Etsy und Shopify gekauft werden kann, haben auch eine neue Schnittstelle dazu angeboten, dass jeder, der mit Stripe arbeitet, das dann künftig auch nutzen kann. Und es wird ausgebaut werden. Und da geben sich mit jeder neuen Einführung eines Features, eines Tools in dieser KI, LLM, Webwelt, in diesem Umfeld, ergeben sich taktische Chancen für uns. So wie wir vor 20 Jahren auch jedes neue Feature, jedes neue Ding, das Google eingeführt hat, taktisch genutzt haben. Das ist etwas, was wir aus dem SEO mitnehmen können, auch in diese neue Welt. Aber es muss uns immer bewusst sein, es ist nicht mehr dieses klassische SEO, sondern es ist eine größere, andere Welt, die einerseits strategischer ist und in vielen technischen Dingen sogar grundlegender und einfacher, als es bisher war.
Spannend. Ich könnte dir noch lange zuhören. Mit Blick auf die Uhr, danke für deinen Input. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, dich A, besser kennenzulernen, B, deine Meinung zum Thema SEO zu hören. Aber Stefan, ich bin tatsächlich am Überlegen, wir setzen unseren SEO-Talk nächstes Jahr weiter fort, so wie es aussieht, dass ich dich vielleicht das ein oder andere Mal bitten werde, wenn du Lust hast, dann auch in diese Runde mit einzutreten. Ich glaube, dein Input würde sehr viel Spaß machen dort. Wenn du darauf Bock hast, komme ich auf dich zu. Ansonsten danke. Ich weiß noch nicht, ob ich dieses Jahr bei der SEO-Com bin. Ein Ticket habe ich, aber ich habe noch eine Parallelveranstaltung, da muss ich mich noch abstimmen. Aber wenn nicht, freue ich mich, wenn wir uns da vielleicht auch mal länger unterhalten. Würde mich auch sehr interessieren, dich da besser kennenzulernen. Nochmal danke im aller Namen unserer Hörer, dass du hier dabei warst und deine Meinung offenbart hast.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch riesen Spaß gemacht. Und können wir gerne jederzeit in welchem Rahmen auch immer fortsetzen.
Sehr gerne. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Stefan vielleicht noch ganz kurz von mir, eigentlich derselbe Ton, den ich die letzten Folgen jetzt hier angeschlagen habe. Unser OMT-Summit steht an. Das größte Event, das wir jemals gemacht haben, 5. und 6. März. Ich habe es hier auch schon in der Folge erwähnt. Guckt euch das an. Ihr wisst, in Mainz, das machen wir seit 11 Jahren. Das läuft, das ist geil. Alles wie immer. Jetzt kommt was Größeres. Wir probieren viel aus. Kommt in unser Newsletter rein, hört euch an, was wir da vorhaben. Wir haben geile Gäste schon vor Ort, wir haben einen Expertenrat gebaut. Es wird rundum ein cooles Event. Das ganze Team arbeitet bereits seit 5 Monaten in Hochtouren da dran und ich hoffe, ihr seid dabei. Schaut euch das an, omt.de/summit. Und in diesem Sinne, wir sind raus für heute. Bis dann, macht's gut.